Liebe Freunde von KTV, im letzten Jahrzehnt hatte ich im Ruhestand öfters Vertretungen in Nachbarpfarreien, anderem Dekanat. Und wenn ich da in die Sakristei kam, habe ich immer vorher oder auch nach der Messe gerne ein bisschen mit den Ministranten gesprochen und ihnen auch gelegentlich Fragen gestellt, etwa, ach, kennt ihr die Gebote? Ja, welche kennt ihr denn? Und so. Ja, so zehn, dass jemand 10 Gebote hätte er sagen können, hat es nie gegeben. Bestenfalls 4, 5 Gebote, wobei auch die ersten 3 praktisch nie genannt worden sind. Die ersten 3 Gebote. Gott über alles lieben oder so, nicht. Dann habe ich manchmal gefragt, seid ihr schon gefirmt? Ja, Herr Pfarrer, heuer sind wir gefirmt worden. Ach, sage ich, dann wisst ihr ganz bestimmt, was wir am Pfingsten feiern. Praktisch keiner konnte sagen, was wir am Pfingsten feiern bisher. Der Firmenunterricht hat also mit Heiliggeist und Pfingsten nichts mehr zu tun. Ich habe dann auch manchmal gesagt, ja, habt ihr schon einmal in der Schule über Sakramente gesprochen? Manche konnten also sagen, ja. Andere, na, was ist denn das Sakramente? Da musste ich ihnen erst ein bisschen erklären. Oder ich habe angefangen und gesagt, ja, wie ihr klein Baby wart, habt ihr doch schon ein Sakrament empfangen. Ach ja, Taufe. Ja, dann sind doch dann noch welche gekommen. Ja, dann fällt ihnen ein, ja, Kommunion, Firmung. Bei manchen kommt dann auch noch Ehe. Da sage ich, aber es sind insgesamt 7. Mit Mühe und Not sind es manchmal also auf Priesterweihe sogar noch gekommen und Krankensalbung. Aber ein Sakrament kommt praktisch nie. Das ist das Sakrament der Beichte. Das ist so total vergessen unter der Jugend, das kommt nicht. Ich habe, obwohl ich viel mit Kindern gesprochen habe, ein einziges Mal erlebt, dass jemand wirklich das 7. Sakrament, alle 7 ohne Nachhilfe sagen konnte. Das waren 2 ältere Gymnasiasten, nicht nur aus einer, es war eine kleine, mehr private Wallfahrt, nicht nur aus guten Familien, sondern die waren auch in der katholischen Schule und konnten tatsächlich ohne Hilfe alle 7 Sakramente sagen. Das ist also die große Ausnahme heute. Und ich habe auch den Bischöfen geschrieben, jeder könnte sich überzeugen, sie kommen ja bei Firmungen und anderen Gelegenheiten in die Pfarreien, sie könnten doch ohne weiteres hergehen und könnten das ein bisschen, den Kindern ein bisschen auf den Zahn fühlen. Was wisst ihr denn darüber? Und der einzige Bischof, von dem ich gehört habe, dass er da in der Richtung was getan hat, ist Erzbischof Eder von Salzburg gewesen, der am Tag vor der Firmung in die Pfarrei kam und mit den Firmlingen gesprochen hat und da einen so schlechten Eindruck hatte von ihrem Wissen und auch ihrem Benehmen, glaube ich, dass er sich geweigert hat, dann am nächsten Tag die Firmung zu halten. Aber im Grunde genommen müssten die Bischöfe meines Erachtens darüber erschrecken, über diese Unwissenheit. Es ist ja zum Beispiel, ich als Großvater darf ohne Einverständnis, nachdem meine Kinder und Enkelkinder nicht bei mir wohnen, ohne das Einverständnis der Kinder, die nicht einfach heimlich taufen, sondern es heißt, die religiöse Erziehung muss sichergestellt sein, wenn ein Kind getauft wird. Das heißt, es muss in den Glauben genauso eingeführt werden, wie beispielsweise ein Erwachsener, etwa aus der DDR, der nicht getauft ist und der sagt, er möchte katholisch werden. Da ist genau vorgeschrieben, wie der eingeführt werden muss. Und das ist keine Sache von 10 Minuten oder von 2 Tagen, sondern da muss eine gründliche Glaubensunterweisung stattfinden. Der muss den Glauben der Kirche wirklich kennenlernen. Und genau dasselbe ist für die Kinder vorgesehen, die getauften Kinder, dass sie im Laufe, sagen wir mal so, der Schulzeit oder noch ein bisschen drüber hinaus, wirklich den Glauben kennenlernen. Und deswegen gibt es ja den katechetischen Unterricht. Nur, dass es den katechetischen Unterricht bei uns in Deutschland im Grunde seit 30, 40 Jahren nicht mehr gibt. Das fing ja damit an, dass sehr bald nach dem Konzil der Katechismus eingezogen wurde. Er wurde mit dem Katechismus nicht mehr unterrichtet und man sagte, ja, das geht ja heute nicht mehr, was ja zum Teil tatsächlich inzwischen stimmt, würde ich ja nicht verneinen. Wo ich auch diese Unkenntnis gemerkt habe, das war bei meinen Firmlingen in meiner eigenen Pfarrei. Ich habe mit jedem Firmling ein Gespräch geführt und zwar mussten die einzeln zu mir kommen, sich anmelden und ich wollte wissen, warum lässt du dich firmen und auch ein bisschen sehen, wie steht's denn bei dir, weißt du einigermaßen, ein bisschen wenigstens über Glauben Bescheid. Und zweimal habe ich also etwas Ähnliches erlebt. Da kommt ein Junge rein, ich denke mir, oh, den habe ich aber auch noch nicht in der Kirche gesehen. Und er sah auch schon so aus, als ob er andere Interessen hätten als gerade kirchliche. Und jetzt wollte ich es ihm recht leicht machen, da habe ich gesagt, du, jetzt erzähl mir irgendwas, was du über Jesus weißt. Und er sagt, da weiß ich nichts. Ach, sage ich, das gibt's nicht. Du hast jetzt 8 Jahre Religionsunterricht gehabt, du weißt ganz bestimmt was über Jesus. Zum Beispiel, er hat so viele Gleichnisse und Geschichten erzählt, da ist vieles passiert in seinem Leben. Da weißt irgendetwas, weißt bestimmt. Na, weiß ich nichts. Sag ich, jetzt überleg dir mal, du wirst doch noch die Eltern von Jesus kennen, du hast bestimmt die Namen schon gehört oder das Land, wo er groß geworden ist. Na, weiß ich nicht. Da war ich also schon ziemlich am Ende mit meinem Latein. Da habe ich gesagt, du, pass auf, wir haben einen Haufen Feiertage im Laufe des Jahres. Kirchliche Feiertage, die sich immer um Jesus drehen. Du wirst doch noch irgendetwas davon wissen. Denk mal an die Feiertage. Na, da weiß ich nichts. Sage ich also, das gibt's doch nicht. Schau, es war Januar. Schau, wir haben doch jetzt gerade Weihnachten gefeiert. Du wirst doch noch wissen, was wir Weihnachten feiern. Ei, ja, das habe ich mal gewusst. Herrschaft, na, was war das jetzt gleich? Hat eine Weile überlegt und plötzlich sagt er, ah ja, jetzt weiß ich's. Da ist Jesus gestorben. Das war seine einzige Antwort, die er geben konnte. Ich kann mich auch erinnern, wie ich in der Ausbildung als Diakon war, und zwar in Benediktbeuern, dass damals im Unterricht, also in der Unterweisung, die wir bekamen, wurden uns die Beschlüsse der Würzburger Synode vorgelegt. Und da hieß es, der Religionsunterricht soll in Zukunft nur noch über den Glauben informieren. Und ich weiß, dass ich mich damals schon drüber aufgeregt habe und gesagt, das ist doch eigentlich nicht der eigentliche Aufgabe, damit kann doch ein Kind nicht in die Kirche hineinwachsen. Und ich hatte da manchen Disput. Der Professor, der das gelehrt hat, der war mir sehr sympathisch, aber an dem Punkt kamen wir immer verschiedene Meinungen. Und so weiß ich heute, dass, also, und ich habe es mehrfach erfahren, der Religionsunterricht ist inzwischen weithin ein Religionskundeunterricht geworden. Und auch vom Lehrplan her. Und ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich Pfarrer war, kommt eine Gymnasiastin zu mir und sagt, Herr Pfarrer, können Sie da nichts machen? Stellen Sie sich vor, unser Religionslehrer, das ganze Jahr redet er jetzt nur über fremde Religionen. Über das Christentum haben wir kein einziges Wort gehört. Und sie brachte mir noch ihr Religionsheft mit und hat mir das gezeigt, was sie da durchgenommen haben. Und da war wirklich über katholische Religion nichts drin. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, auch selbst in der Hauptschule, dass die Kinder über die 5 Säulen des Islam besser Bescheid wissen als über unsere Sakramente. Und das Resultat ist, dass wir weithin leere Kinderbänke im Gottesdienst haben. Zu der Zeit, wo meine Kinder also noch mit mir in die Kirche gegangen sind in unserem Dorf, da waren vorne bei den Mädchen 6, 8 Bänke dicht voll mit Kindern. Auf der anderen Seite bei den Jungs war es immer ein bisschen magerer, aber so 5 Bänke waren auch voll. Und heute völlige Leere im normalen Gottesdienst, kein Kind. Und dann sind ja viele Pfarreien übergegangen und machen Familiengottesdienst und siehe da, da sind dann schon im Familiengottesdienst vermehrt Kinder. Und ich muss dazu sagen, es gibt auch Ausnahmen. Ich weiß, dass ich einmal in einer Predigt, wo ich auswärts eingeladen war, eben auch da ein bisschen geklagt habe über das mit den Jugendlichen und mit den Kindern. Und da habe ich übersehen, dass relativ viele junge Familien mit Kindern da waren im Gottesdienst. Und hinterher hat mir auch der Pfarrer gesagt, sieh, bei uns ist das nicht so ein großes Problem. Wir haben eine hervorragende Religionslehrerin und die macht das sehr gut. Aber wie gesagt, das habe ich ähnlich in anderen Pfarreien inzwischen erlebt. Aber das sind selten. Also die sind so selten, diese Pfarreien, dass sie mich einprägen, weil man sie an den Fingern herzählen kann. Der Großteil der Pfarreien, und wo ich so in die Gottesdienste komme, sehr wenig bis manchmal auch gar kein Kind. Lediglich in einer sehr kleinen, entlegenen, abseits gelegen vom Verkehr, in einer Filialgemeinde, da habe ich also dann doch öfters erlebt, dass 6, 8 Kinder da waren, also und auch Ministranten sind manchmal natürlich da, aber die sind auch die einzigen. Und manche Pfarrer beklagen sich auch zum Beispiel, dass ein Ministrant nur in den Gottesdienst kommt, wenn er eingeteilt ist. Aber wenn er nicht eingeteilt ist, dann geht er natürlich nicht in den Gottesdienst. Ja. Ein Problem auf diesem Gebiet sind die Religionslehrer selber. Ich sagte gerade, es gibt also sehr Bemühte, aber der größere Teil, den ich so kenne und wo ich überschaue, das sind mehr oder minder distanzierte Leute, die sich von nur teilweise mit der Kirche noch identifizieren und auch den Glauben nicht mehr voll teilen. Man sieht es daran, und da muss ich sagen, das weiß ich bis in die eigene Familie hinein, dass der Herr Religionslehrer am Sonntag selbstverständlich nicht in die Kirche geht und den Gottesdienst nicht besucht. Oder von einem anderen Kollegen weiß ich, ja, dass er halt seine Mühe hat und immer wieder festgestellt hat, seine Religionslehrer und Lehrerinnen leben unverheiratet, leben es miteinander schon seit Jahren und denken gar nicht dran zu heiraten oder wenigstens lange Zeit nicht. Also ich habe das auch erlebt bei meiner Ausbildung, da kamen mir öfters also mit den zukünftigen Pastoraltheologen und Theologinnen ins Gespräch. Und ich sagte, ja, es ist doch selbstverständlich, dass wir mit unseren Freundinnen zusammenleben. Was ist denn da dabei? Das gehört sich halt so, das ist selbstverständlich. Also da kann man sich doch nicht drüber aufregen. Das läuft halt heute so. Ja, also da haben wir ein Problem auf dieser Seite. Und wie gesagt, auch andererseits, wir haben gute, vereinzelt wirklich sehr bemühte Religionslehrer. Und erst jetzt, dieser Tage, sagte mir wieder jemand, das ist schwierig. Du hast einen schweren Stand mit deinen Kollegen. Du wirst angegriffen, dass du einfach Dinge anders machst als die heute üblich sind. Meine Zugefrau, die hat 2 Söhne, da habe ich auch öfters gesprochen, ja, was geschieht denn da im Religionsunterricht? Dann haben sie gesagt, ja, oder die eine hat gesagt, ja, unser Sohn sagt, sie sehen halt in jedem Religionsunterricht einen Film, da gibt es eine Filmverleihstelle und da wird der Film gezeigt und damit ist der Religionsunterricht zu Ende. Und der Film geht halt über ein mehr oder weniger interessantes Thema. Filme haben die Kinder schon in meiner Schulzeit gern angeschaut, schauen es halt auch gern an. Aber wie weit es also noch mit Religionsunterricht was zu tun hat, das bleibt dahingestellt. Und auch meine eigene Erfahrung auf diesem Gebiet ist also nicht sehr positiv gewesen. Wie ich mit 53 Jahren, als ich in die Schule geschickt worden bin, 8. und 9. Schulklasse in einer Großstadt, auch in einem problematischen Viertel dort in dieser Großstadt, da erlebte ich Folgendes. Ich hatte noch keine Ahnung, war ja völlig neu in diesem Fach und habe also ahnungslos das Neue Testament am Beginn einer ersten Stunde ausgeteilt, die ich da in dieser Klasse hatte, um ein Gleichnis mit ihnen durchzunehmen, gewissermaßen als Einstieg in den kommenden Unterricht. Steht ein Mädchen auf, meldet sich und sagt, Herr Diakon, ich will Ihnen mal was sagen. Wir sind jetzt 8 Jahre in dieser Schule, uns hat niemand gläubig gemacht und Ihnen gelingt das auch nicht. und die ganze Klasse war also Zustimmung gezeigt. In einer solchen Klasse einen wirklichen Religionsunterricht zu geben, ist praktisch unmöglich. Und ich habe auch sehr darunter gelitten, unter diesen Zuständen in diesen Klassen. Und ich bin darüber praktisch krank geworden. Ich war längere Zeit arbeitsunfähig gewesen. Und es war zu der Zeit, als Kardinal Ratzinger unser Erzbischof war. Ich habe also da ans Ordinariat einen Brief, einen langen Brief geschrieben, wo ich diese verschiedenen Situationen, die ich erlebt habe, im Religionsunterricht geschildert habe. Ich muss sagen, der Brief hat mich sehr angestrengt. Ich war damals sehr geschwächt gesundheitlich. Und dann hieß es, ja, ach ja, ich hatte noch geschrieben, wenn ich wieder verurteilt werde, da in dieser Weise weiterzuarbeiten, dann müsste ich mir eine andere Diözese suchen, die mir ein anderes Arbeitsfeld geben würde. Hier könnte ich dann in München nicht bleiben. Und ich war ja von Kardinal Ratzinger geweiht worden als Diakon. Und wie ich ins Ordinariat bestellt wurde, habe ich erwartet, dass der Schulreferent kommt. Der ist ja für solche Fragen zuständig. Aber die Türe ging auf und zu meiner Überraschung kam Kardinal Ratzinger rein. Und sagte zu mir, ja, er hat also meinen Brief gelesen, hat dann gezeigt im Gespräch, dass er bestimmte Stellen also noch im Gedächtnis hatte. Und er möchte auch nicht, dass jemand dort auf dem Gebiet arbeitet, wo er Schwierigkeiten hat. Jeder soll auf dem Gebiet arbeiten, wo es ihm gut gelingt und so weiter. Und er sagte dann auch, wissen Sie, ich habe Berichte von Religionslehrern, die sind noch schlimmer als der Ihre. Ich glaube Ihnen aufs Wort, dass diese Dinge so schlimm sind. Da habe ich zu ihm gesagt, Herr Kardinal, mir tun in jeder Klasse die 5 Kinder leid, die noch ansprechbar wären, zum Beispiel, weil sie auch aus einem religiös, mehr oder minder religiösen Elternhaus kommen, aber die restlichen 20 Kinder in der Klasse machen einfach einen Religionsunterricht unmöglich. Die protestieren so, ich kann den Religionsunterricht so nicht halten. Und ich sagte weiterhin, ich war jetzt kürzlich in der DDR drüben, damals bestand sie ja noch, war 79. Ich war jetzt drüben, habe gesehen bei meinen Verwandten, die Kinder sind religiös wesentlich besser unterrichtet als meine, hier in Deutschland, im Westen. Und haben übrigens auch sehr gute Religionsbücher gehabt. Und drüben war es so, die hatten nur einen außerschulischen Religionsunterricht. Der Religionsunterricht in der Schule war ja verboten. Und dann haben die Gemeinden in der Kirche die Kinder eingeladen, klassenweise, und haben dort, wer gekommen ist, freiwillig natürlich, den Religionsunterricht gegeben. Und da sind bestimmt nicht 100% der Katholiken gekommen, sondern halt ein Teil. Aber der Teil, der kam, der wurde unterrichtet und der wuchs in die Kirche hinein. Ich habe es bei diesen Kindern erlebt, die sich dann zum Beispiel gewehrt haben, in die FDJ zu gehen und bei den Kommunisten mitzumachen. Ja, Papst sagte damals, oder der heutige Papst, also Kardinal Ratzinger, sagte damals zu mir, ja, für München mag das ja zutreffen und für die Großstädte, dass das so nicht mehr geht, aber wenn München da was ändern würde, dann würden auch alle anderen Diözesen das früher oder später ändern müssen. Dann ging das nicht mehr. Dann müsste der Religionsunterricht, würde halt in den Schulen aufhören. Und in vielen Gegenden ging es halt immer noch mit dem Religionsunterricht besser, als es eben bei uns in München war. Was natürlich auch stimmt. Das habe ich ja später selber dann ein Stück erlebt, als ich dann am Land eine Klasse oder eine Pfarrei übernommen hatte und dann auch natürlich Religionsunterricht gegeben habe. Es sind seitdem also viele Kinder, viele Jahrgänge entlassen worden, gefirmt worden und aus der Schule gekommen, sind zum Teil heute schon Eltern, gerade bei den Frauen, Mädchen, und sind aus der Kirche herausgewachsen, haben nie gelernt, was es bedeutet, Gottesdienste, Sakramente und so weiter. Und erziehen halt ihre Kinder heute auch nicht mehr im Glauben. Und ich halte das für unverantwortlich, dass wir restlos diese Jahrgänge aufgeben und sagen, kann man halt nichts machen, ist halt einmal so. Bei mir, wie ich also da Pfarrer war in einer Gemeinde, die war also ein bisschen mehr an den Bergen gelegen, mehr ländlich, wenn auch viel, viel Arbeiterbevölkerung war. Da habe ich am Ende der dritten Klasse immer zu den Kindern gesagt, Kinder, nächstes Jahr im Herbst kriegt ihr einen neuen Religionslehrer. Ich übernehme wieder die dritten und ihr in der vierten kriegt halt einen neuen. Und da war immer ein gewisses Bedauern, ach, das ist ja schade, warum kommen sie nicht mehr, Herr Pfarrer, und so. Dann habe ich gesagt, ja, in Zukunft komme nicht ich zu euch, sondern ich lade euch ein, zu mir zu kommen. Wir haben jeden Dienstagnachmittag um 3 Uhr im Pfarrheim Glaubensstunde und da seid ihr herzlich eingeladen. Und siehe da, so ein Drittel der Klasse ist treu gekommen, haben gut mitgemacht und erstaunlicherweise waren sie immer da, selbst wenn noch so heiße Tage da waren und ich gedacht habe, alle sind beim Schwimmen. Nein, sie kamen und ich bin oft müde und abgespannt übergegangen zu dieser Stunde, gerade wenn die heißen Tage im Sommer waren, und komme zurück, weil mich diese Stunde dermaßen wach und lebendig gemacht hat, neue Kraft mir gegeben hat. Also diese Dinge, es wären möglich. Übrigens, wie ich dann in Ruhestand gegangen bin, in dieser Gemeinde, in meiner jetzigen Wohnsitzgemeinde, hatte ich eine Reihe Eltern kennengelernt, habe gesagt, ja, wir könnten ja auch sowas wie Glaubensstunde machen. Und die schickten mir dann auch ihre Kinder, auch es waren auch Leute aus dem Gebetsgruppe, die wir dort in dem Ort hatten, die eben Schulkinder hatten. Und da waren auch so 8 oder 10 oder Kinder gekommen regelmäßig. Und es war ein sehr guter Unterricht zu halten gewesen mit denen. Und nachdem wir dann eine Pause gemacht haben, ja, ich hatte dem Pfarrer auch das gesagt, dass wir das machen. Der war auch einverstanden. Und dann hatten wir eine längere Pause gemacht über die Sommerferien, wie ich im Herbst wieder anfangen wollte, sagt der Pfarrer, nein, er erlaubt es nicht mehr, dass ich diese Unterweisung gebe. Das Ordinariat will, dass die Kinder nur in der Schule unterrichtet werden dürfen, nicht außerhalb. Was da vorgefallen war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es, ich musste damit aufhören und konnte auch nicht mehr weitermachen in dieser Richtung. Hätte es gerne getan. Was wir also in Deutschland dringend bräuchten, wäre eine außerschulische, freiwillige, katechetische Unterweisung. So wie sie im Ausland in vielen Ländern verbreitet war und in der Vergangenheit auch in Deutschland selbstverständlich war. Ich kenne das noch in meiner Jugend, dass alte Leute erzählt haben, ja, Sonntagsschule, das hat es bei uns gegeben. Wir sind noch in die Sonntagsschule gegangen. Und da wurden sie wirklich im Glauben informiert und unterrichtet. Ja, das sollte eingerichtet werden und wäre möglich. Und ich habe auch einmal an Bischöfe das geschrieben, dann kam die Antwort, ja, wir können unseren Pfarrern und Seelsorgern nicht noch mehr zumuten, die haben sowieso schon so viel zu tun. Und ich sagte daraufhin, das sollen auch nicht diese Leute machen. Die müssen entlastet werden. Dass die Pfarrer das nicht können, weiß ich aus meiner eigenen Pfarrerszeit, dass man Zusätzliches, noch sehr Zeitraubendes einfach nicht schafft. Mein Vorschlag ginge dahin, wir haben eine ganze Reihe geistlicher Bewegungen, zum Teil auch mit sehr guten jüngeren Leuten, nicht nur älteren Leuten. Und in diesem Bereich, da wären viele, die wirklich geeignet wären, solchen Unterricht zu geben. Aber man müsste damit anfangen, man müsste die ansprechen. Und zwar ehrenamtlich das tun. Das ist in der ganzen Welt. USA hat also überall, in allen Diözesen gibt es die Sonntagsschulen. Aber das sind nur ehrenamtlich Laien, die diesen Unterricht erteilen. Und da gibt es keine hauptberuflichen Leute drunter. Und genau so müssten wir das machen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Menschen vom Heiligen Geist erfüllt sind, dass sie darauf brennen, das, was sie mit Gott erlebt haben, an die jüngere Generation weiterzugeben. Nicht, dass sie sagen, na ja, ich muss halt Religionsunterricht geben und da warte ich, dass die Dreiviertelstunde da wieder rumgehen. Nein, so mit dem Gesinnung kann ich kein Kind zum Glauben führen. Aber wenn da Leute da sind, sagen, Kinder, pass auf, was ich schon auf dem Gebiet erlebt habe. Und Gott hat ganz recht, wenn er uns das sagt, weil und so, und aus der eigenen Erfahrung sprechen können. Da würden die Kinder hören. Übrigens, da fällt mir gerade ein, da gab es eine Pfarrei bei uns in der Nähe, da habe ich gehört, Kardinal Wetter hat dort gefirmt und hätte hinterher zum Pfarrer gesagt, ja, Sie haben ja Ihre Jugendlichen so gut vorbereitet, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Wäre ganz erstaunt gewesen. Und dann bin ich zu dem Pfarrer gefahren und habe gesagt, du, wie machst denn du das? Und dann sagte er, ja, wir machen vor Pfingsten, vor der Firmung, machen wir eine Firmennovene. 10 Tage lade ich die Jugendlichen ein, da singen wir auch die Lieder der Firmung. Und in jeder dieser 10 Tage, ein Jugendlicher, den ich früher schon gefirmt hatte, der kommt und berichtet den übrigen, was ihm der Glaube gibt, was ihm der Glaube bedeutet. Mädchen, Junge, wie er sie hat. Und er sagte, da sind die Jugendlichen sehr aufmerksam, hören sehr genau hin. Und er findet dann jedes Jahr im neuen Jahrgang wieder Leute, die bereit sind, hinterher Zeugnis zu geben von dem, was sie mit Gott erleben. Und ich habe das dann auch versucht bei meiner letzten Firmung, die ich noch hatte. Und auch da habe ich gemerkt, wir hatten zwar nicht Leute aus der eigenen Pfarrei, einige ältere Laien haben Zeugnis gegeben und von auswärts habe ich ein paar Jugendliche gehabt. Aber es war zum ersten Mal eine Firmung, mit der ich einigermaßen zufrieden war. Es war übrigens auch ein Kurs, der vorher bei mir im Religionsunterricht gewesen ist. Also, wir brauchen geisterfüllte Leiter und es hängt damit zusammen, dass ja Jesus ausdrücklich seinen Jüngern gesagt hat, sie sollen in der Stadt bleiben, bis sie mit der Kraft von oben erfüllt sind und dann sollen sie hinausgehen in alle Welt und sollen ihn verkünden. Und genau das haben wir vergessen, dass nicht die theologische Ausbildung, dass ich weiß, in Didaktik und was weiß ich was und Pädagogik und Psychologie eine tolle Ausbildung habe und Examina gemacht habe, sondern dass der Heilige Geist mich antreibt und ich aus Freude an dieser Arbeit anderen diesen Glauben vermitteln will. Das ist es, was wir brauchen und nicht der Gedanke, ja, Geld verdienen und Beruf haben und so weiter, Auskommen haben, sondern ich will, dass diese jungen Menschen dieses Feuer empfangen. Jesus hat ja ausdrücklich gesagt, er ist gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und was will ich anders, als dass es brenne? Und dieses Feuer können nur Menschen bringen, die selber von dem Feuer erfasst sind und dieses Feuer weitergeben können. Also ehrenamtlich muss die Sache laufen. Und man kann sie mit Sicherheit nicht flächendeckend einführen. Es wäre sinnlos, wenn ein Bischof herginge und würde ins Amtswahl schreiben, so ab nächsten 1. Januar müssen überall Glaubensstunden oder Sonntagsschulen entstehen und die müssen für jede Klasse gehalten werden und so weiter. Wäre sinnlos. Sondern man kann solche Sachen nur langsam und punktuell einführen. So habe ich es übrigens, ich habe ja die katholische Erwachsenenbildung in der Diözese München seinerzeit ausgebaut unter Kardinal Döpfner. Und ich habe gesagt, wenn einzelne Orte mal anfangen mit dieser Arbeit, dann werden irgendwann die Nachbarorte sagen, warum haben die das und wir haben das nicht? Und dann werden sie sich bemühen und werden kommen und dann kann man ihnen helfen, dass sie das auch aufbauen können. Und genauso stelle ich mir das hier auch vor. Und da müsste der Bischof im Grunde genommen die Augen aufmachen und 1, 2 Personen in der Diözese suchen, die gute Verbindungen hinhaben zu geistlichen Bewegungen. Gibt's ja eine ganze Menge. Ich habe sie ja zum Teil auch selber kennengelernt. Angefangen charismatische Erneuerung, Consilio, Legionäre Christi, Seligpreisungen und Emmanuel und wie sie alle heißen, gibt eine ganze Reihe. Neokatechumenat, ganz tolle Leute im Neokatechumenat. Ich glaube, wenn man denen, die durch diesen Weg gegangen sind, sagt, bitteschön, hier ist eine Aufgabe für euch. Ich glaube, sie würden es, nicht alle natürlich, aber einige würden sagen, ja, ich möchte in dieser Richtung arbeiten. Und wir haben vor allem, das wissen, glaube ich, die Bischöfe auch noch nicht, es entsteht unter jungen, tiefgläubigen, vom Heiligen Geist erfüllten jungen Leuten ein neuer Berufsstand. Und ich kenne etliche inzwischen. Und zwar sind das freischaffende Evangelisten, würde ich sie mal nennen, so ähnlich wie es in der frühen Kirche gegeben hat. Der Paulus war ja auch so einer, der also von Ort zu Ort gereist ist und hat überall geschaut, dass er Gemeinden aufbaut. Der war nicht sozusagen ein pensionsberechtigter Bischof oder irgendein Amt, offizieller Amtsträger, das hat es in dem Sinne ja noch gar nicht gegeben. Und diese Reisebischöfe, von denen man dann später gesprochen hat, das waren weithin solche Leute, auch die Apostel, die von Ort zu Ort gezogen sind, die wollten einfach den Glauben verkünden. Und genau solche Leute gibt es heute. Und interessanterweise sind das Leute, die ohne ein festes Gehalt arbeiten. Die haben keinen ständiges Einkommen, sondern sie sagen sich, wenn Gott mich schickt, dass ich also Menschen zum Glauben führe, dann nehme ich an, dass er auch weiß, mir das Nötigste zu geben, damit ich nicht verhungere. Und auch Paulus hat ja so gearbeitet. Er ist nämlich hergegangen und hat selber mit seiner Hände Arbeit hat er gearbeitet. Er hat also nicht von der Gemeinde gelebt und von irgendwelchen, dass er irgendjemand befohlen hätte, ihr müsst mir unterstützen schicken. Er hat selber mit seinen Händen gearbeitet und sich sein Brot verdient. Man kann es in seinen Schriften nachlesen. Diese Leute zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, etwa Augsburger, das Gebetshaus in Augsburg. Das sind solche junge Leute, dieses Ehepaar, die da an der Spitze stehen, die leben sozusagen von der Barmherzigkeit Gottes. Sie erwarten vom Herrn, dass er sie soweit unterstützt, dass sie mit ihren drei Kindern, kleinen Kindern, die sie jetzt haben, dass sie mit ihnen leben können und werden können und ganz für den Herrn da sind, vor allem eben durch ihr Gebet. Die wollen schauen, dass in ihrem Haus in Zukunft Tag und Nacht ununterbrochen gebetet wird. Es sind eine ganze Reihe junger Leute, die sich ihnen schon angeschlossen haben. Und die haben eine Wirkkraft, das ist unglaublich. Da haben sie jetzt über im vergangenen Weihnachten bzw. Neujahr eine Konferenz gemacht mit 370 Teilnehmern, wo ein beachtlicher Teil junge Leute waren. Da ist einfach, da zündet einfach der Heilige Geist und da beginnt Neues. Und aus solchen Kreisen können die es überall inzwischen gibt. Ich kenne eine ganze Reihe dieser Leute. Aus diesen Kreisen könnte man Leute auswählen, die in den Diözesen anfangen, so etwas aufzubauen und dann auch eben dafür sorgen, dass diese Arbeit weitergeht. Ich habe vor einiger Zeit in Augsburg über dieses Projekt gesprochen und da sagte man mir, ja, diese Leute, die dabei unterrichten sollten, müssten doch irgendwas an der Hand haben. Gibt es denn sowas schon? Und ich musste damals, war vor ein paar Jahren, sagen, nö, im Moment wüsste ich jetzt auch nicht, was man denen an die Hand geben kann. Aber dieses Hilfsmittel inzwischen gibt es es tatsächlich. Das ist die Buchreihe Glauben und Leben, rausgegeben von Ordinariat in Salzburg, Ehe- und Familienreferat Salzburg, die dort eine sehr gute Arbeit machen. Weihbischof Laun hat die überarbeitet. Die kommen aus Amerika, diese Bücher wurden dort für das Homeschooling entwickelt. Und die dürfen also in Amerika, anders als in Deutschland, und fast in allen Ländern ist das ja inzwischen erlaubt, dass Eltern, die sich zutrauen, ihre Kinder, vielleicht in den ersten Jahren, aber vielleicht auch länger, persönlich daheim zu unterrichten, die dürfen das tun. Nur in Deutschland ist es nach wie vor verboten. Ich weiß von einem Ehepaar, die nach Österreich ausgewandert sind, weil sie sagen, sie möchten nicht, dass in Deutschland ihre Kinder damit der Sexualität schon im Jugendalter belästigt werden und angeleitet werden, wie sie also mit Geschlechtsverkehr als Jugendliche anfangen können und verhüten und so. Sie wollen keinen Sexkundeunterricht, sie wollen ihre Kinder selber davor bewahren und selber unterrichten. Wie gesagt, das gibt's fast in allen Ländern, ausgenommen Deutschland. Und in Amerika haben die auch eigene Religionsbücher für die Eltern entwickelt, dass sie ihre Kinder unterrichten können. Und die sind sehr gut. Und der Weihbischof Laun, ein hervorragender Mann, ist hergegangen und hat die für deutschsprachige Verhältnisse bearbeitet. Und diese sind jetzt seit einigen Jahren erschienen. Inzwischen ist auch der 8. Band da. Also alle Jahrgänge sind zur Verfügung. Und nicht nur ein Buch jedes Mal für jeden Jahrgang, sondern es sind mehrere. Es gibt das eigentliche Textbuch. Daneben gibt es eine didaktische Anweisung, wenn also Lehrkräfte oder ja, Leute, die also größere Gruppen unterrichten wollen, die zeigen, wie man mit diesem Buch und mit diesen Materialien umgehen kann. Und was es, ich als das Beste empfinde, das Arbeitsheft. Ich habe mir damals als Religionslehrer selber die Mühe gemacht, wie kann ich einigermaßen die Kinder hinführen, erstens mal, dass sie überhaupt was in den Händen haben, weil die Religionsbücher so schlecht sind. Und zweitens, wie kann ich sie dazu bringen, das, was ich ihnen sage, nachzuarbeiten. Und die haben da in dem Arbeitsheft wunderbare Aufgaben gestellt. Ich habe es ein bisschen versucht, aus eigenen, so ein bisschen mit Rätseln und Lückentexten und so weiter was zu entwickeln. Aber das ist da wunderbar für jeden Jahrgang, kann jeder verwenden. Kann man auch nehmen, um rauszukopieren, was man eben da braucht und was man gerne verwenden möchte. Ja, das sind also die Möglichkeiten, die da sind. Und da möchte ich jetzt, nachdem ja, ja, Sie, wenn Sie das angehört haben, können manche Hörer sagen, ja, wäre ja schön, wenn es diese Glaubensstunde und Sonntagsschule für unsere Kinder gäbe, aber sie gibt es ja noch nicht. Und unsere Kinder brauchen es jetzt, was soll man denn machen? Dann würde ich sagen, ja, es gibt jetzt schon Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre natürlich immer gegeben, nämlich dass die Eltern oder Großeltern, die den Wunsch haben, selber mal die Initiative ergreifen und zum Beispiel eine Kommunion- oder Firmvorbereitung übernehmen und versuchen, wenigstens mit einem Teil dieser Kinder dann weiterzuarbeiten in dem Sinne mit solchen Lehrbüchern. Einfach mal selber in dieser Richtung etwas zu tun. Wir sind vielleicht in der Kirche viel zu sehr gewöhnt, es muss uns alles gegeben werden und vorbereitet werden und wir brauchen selber nichts tun. Das geht nicht. In der kommenden Zeit noch viel weniger. Wir wissen gar nicht, was an den heutig vorhandenen Institutionen demnächst nicht zusammenbrechen wird. Man muss ja damit rechnen. Also hier selber Initiative ergreifen. Aber wie gesagt, wer also hier sagt, was soll ich jetzt tun? Da kann ich schon ein paar Hinweise geben. Und da wäre das Erste, Sie können sich je nach dem Alter Ihrer Kinder diese Bücher beim MM-Verlag in Aachen, da sind sie erschienen, Glaube und Reihe Glauben und Leben, selber anschaffen. Es gibt also für jede der 8 Klassen gibt's dieses Buch und Sie können sich das anschaffen, beziehungsweise Sie müssen mindestens Textbuch und Arbeitsheft sich anschaffen und dann können Sie mit dem Kind persönlich daheim anfangen zu arbeiten und helfen dem Kind, dass es tiefer in den Glauben hineinwächst. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ich sagte schon, selber beim Firmunterricht und Kommunionunterricht mitarbeiten. Die Pfarrer suchen oft Mitarbeiter und finden sie unter Umständen nicht. Und in dieser Richtung habe ich also als Diakon, wie ich da anfing, in den 70er Jahren auch was Interessantes erlebt. Da kommt der Pfarrer zu mir und sagt, Herr Diakon, bitteschön, übernehmen Sie die Firmenvorbereitung. Da haben wir eine Reihe Eltern, die das schon jahrelang machen, die kennen das. Hier ist die Liste, laden Sie die ein, besprechen Sie alles Weitere mit ihnen, wie Sie das jetzt machen wollen. Ich habe die Leute gut eingeladen, wie er es gewünscht hat. Und wie wir das erste Mal zusammen waren, sagen sie zu mir, Herr Diakon, wir haben ein großes Problem. Unsere Kinder kommen oft im Unterricht und sagen, ja, was ist denn eigentlich mit dem Heiligen Geist? Was hat's denn mit dem auf sich? Und da wissen wir immer nicht, was wir ihnen eine Antwort geben können. Können Sie uns da helfen? Ich bin dahergegangen und habe selber 4 Abende ein Seminar entwickelt, nur für diese Firmenhelfer, werden vielleicht 10 oder 12 gewesen sein, weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir uns also 4 Abende lang getroffen und ich habe aufgrund der Bibel, also Apostelgeschichte und die verschiedenen Evangelien, auch Korintherbrief und so weiter, habe ich ihnen gezeigt, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Und dann haben diese Leute, die jahrelang schon unterrichtet haben, hinterher gesagt, Jetzt wissen wir zum ersten Mal, worum es bei der Firmung eigentlich geht. Viele, die in diesen Richtung heute arbeiten, wissen nicht, worum es eigentlich geht. Und auch, muss ich leider Gottes sagen, die Materialien, die Ihnen oft von Ordinariaten zur Verfügung gestellt werden, sind meines Erachtens fragwürdig, führen nicht ins Zentrum der Dinge, um die es da eigentlich wesentlich geht. Da ist einfach auch wieder eine Lücke in unserer Unterweisung. Da kann ich denen, die also da in dieser Richtung Hilfe suchen, schon einiges empfehlen. Da gibt es einen Firmkurs, und zwar zweiteilig ist der, nämlich ein Leitfaden für den, der unterrichtet, und ein Arbeitsheft für die Kinder. Dieser Leitfaden heißt Ja zu Gott, Vorbereitung auf die Firmung, stammt von einem Priester, Johannes Holt, und ist im FE Medienverlag erschienen. Und auch für die erste Heilige Kommunion gibt es eine Sache, die also schon recht interessant ist. Es ist ein etwas dickeres Heft und lautet Mein Weg zur ersten Heiligen Kommunion. Das ist sicherlich in dieser Form, wie es da vorliegt, für die Schule oder wie soll ich sagen, für die Pfarrei, wo 6 oder 7 Vorbereitungstreffen sind, zu umfangreich. Aber für die private Vorbereitung daheim, wenn also Eltern oder Großeltern das machen mit den Kindern und Enkelkindern, für diesen Zweck ist es sehr geeignet. Und auch wenn man in der Pfarrei so einen Kurs hat, dann kann man eine ganze Reihe Anregungen draus nehmen. Sicher kann man nicht alles von vorn bis hinten übernehmen, aber man kann Anregungen draus nehmen und sagen, das nehme ich mit rein, das nehme ich mit rein und so weiter. Und diese Schrift ist also im SJM Verlag in Meckenheim erschienen, 67149 Meckenheim. Und so gäbe es auch noch eine Reihe weiterer Hilfsmittel. Zum Beispiel, wie meine Kinder klein waren, bin ich auch auf die Suche gegangen, wo finde ich denn etwas Schönes für meine Kinder, dass sie die Bibel kennenlernen. Und da bin ich bei dem Buch gelandet, Die Bibel unserer Kinder von Anne de Vries. Gibt es auch heute noch, ist neu erschienen mit neuen Bildern, sehr schönen Bildern. Und ich habe das damals meinen Kindern oft abends vorgelesen, gerade den etwas schon Älteren, wenn die also mal 5, 6, 7 Jahre sind und aus dem Märchenalter rausgewachsen waren, dann habe ich ihnen da vorgelesen. Und ich habe auch damals erlebt, wenn ich sage, die hatten ja mehrere Bücher, wo man vorlesen konnte, was soll ich denn heute Abend vorlesen? Fast immer hieß es ja die Kinderbibel. Und da ist also vorne ein Teil über das Alte Testament, hinten über, sehr ausführlich auch über das Neue Testament, eine sehr schöne Einführung und auch nicht sehr teuer. Für 14,80 Euro ist es also nach wie vor zu bekommen. Und das Schöne an diesem Buch ist, die Erklärung, dass man den Inhalt versteht, also Gleichnis oder Gespräch Jesu oder was da passiert ist, was da geschildert ist, die Erklärung ist in den Text so geschickt hineingearbeitet, dass man als Vorleser nicht nötig hat, zusätzliche Erklärungen zu geben. Die Kinder verstehen es auf Anhieb. Und wenn sie dann selber lesen können, man kann es ihnen auch in die Hand drücken und sie können selber lesen und verstehen, worum es da im Einzelnen geht. Also diese Bibel unserer Kinder, ich habe die dann später, ich habe ja verschiedene Gottesdienste, wo ich auch Büchertische habe, habe ich dann oft auf den Büchertisch gelegt und habe viele Eltern, ja, zum Beispiel meine Kommunionkinder, die habe ich den Eltern empfohlen. Viele haben es gekauft, gerade die Kinder, die dann später in der Glaubensstunde bei mir waren, die hatten alle ihre Kinderbibel, hatten die gut gelesen daheim. Ist das eine Möglichkeit. Eine andere, die sich bei mir in der Familie auch sehr bewährt hat. Ich habe also auch ungetaufte Enkelkinder, so wie es ja in vielen Familien heute vorkommt. Und ich habe mir vorgenommen, also da will ich denen will ich helfen, dass sie trotzdem zur Kirche und zum Glauben hinfinden, was inzwischen übrigens eingetreten ist. Und wie sie so 5, 6 Jahre alt waren, sieben in diesem Alter, schenkte ich ihnen zu Weihnachten eine Kassette mit insgesamt 10 Hörspielen über das Neue Testament. Und die gibt's auch heute noch zu kaufen. Verlag Großer und Stein kostet heute diese 10 Hörspiele 50 Euro. Ich habe die also hingeschickt, habe ein bisschen Sorge gehabt, wie sie aufgenommen werden wohl. Und ein paar Tage später ruft mich meine Tochter an, sagt, stell dir vor, alle Weihnachtsgeschenke sind abgemeldet, die zwei, die hören den ganzen Tag bloß deine Hörspiele. Und ein Jahr, nachdem das so gut ankam, habe ich ein Jahr später ihnen dasselbe geschenkt, Altes Testament. Gibt es auch heute noch 10 Hörspiele, Altes Testament, wo halt die Hauptgestalten des Alten Testamentes vorkommen, Mose, Abraham, die Propheten, die verschiedenen, vor allem die wichtigen Propheten. Und König David nicht zu vergessen. Ergebnis war, sie haben sie wieder gerne gehört. Und an meinem 80. Geburtstag haben die Kinder sich was Nettes einfallen lassen und die Enkel. Sie haben nämlich sind einzeln vorgekommen, kleine Dankansprachen gehalten, wo ich in ihrem Leben etwas ihnen gegeben habe, was sich dann später sehr ausgewirkt hat. Und dieser Enkelsohn, mein Ältester, kam und sagte, Opa, diese Hörspiele, die du uns geschenkt hast, wie wir so klein waren, die waren ganz wichtig für mich. Er hat sich nämlich dann im Ausland, in Neuseeland, bekehrt und hat sich anschließend gemeldet, eine Bibelschule, wo er ein halbes Jahr auf eigene Kosten sich unterrichten ließ über den Glauben und hat da bei diesen, da ging es natürlich auch ins Alte Testament, alles auf Englisch. Ich habe ihm dann die deutschen Texte geschickt, damit er es auch deutsch nachlesen kann. Da sagte er mir in dieser Dankansprache, weißt du, wenn ich diese Hörspiele aus dem Alten Testament nicht gehabt hätte, wäre ich wie der Ochs vorm Berg gestanden, hätte ja nichts davon eine Ahnung gehabt. Aber so die wichtigsten Situationen aus dem Alten Testament habe ich gekannt. Und konnte sofort auch mitreden und habe sofort verstanden, um was es ging. Wie gesagt, solche Erlebnisse, sie können, selbst wenn es also am Anfang schwierig aussieht, sie können sehr viel mit diesen Hilfsmitteln erreichen. Ja, und schließlich als letztes eine Sache, die sehr hilfreich sein kann. Es gibt inzwischen eine Reihe religiöser Sommerferienlager, wo Kinder und Jugendliche hingeschickt werden können. Ich selber war wiederholt beim Jugendlager der charismatischen Erneuerung dabei. Das ist in der Nähe von Nördlingen in Franken meistens abgehalten. Heuer zum Beispiel 1. bis 7. August findet es wieder statt. Es ist meistens um diese Zeit, weil das Zeitpunkte sind, wo nahezu alle Kinder in Deutschland Ferien haben, die sind ja verschoben, manche sind eher, manche sind später und da überschneidet sich so ein bisschen. Zum Teil gibt es dann auch noch zusätzliche Lager in einem anderen, in Norddeutschland zum Beispiel oder DDR für die Kinder, die also nicht so leicht nach Franken kommen können. Und da gibt es auch noch ein Kinderlager, auch Kids und es gibt auch verschiedene andere, zum Beispiel von den Legionären Christi. Und man muss sich ein bisschen umhören. Man muss aber unterscheiden zwischen religiösen Jugendlagern und normalen. Alle möglichen Jugendorganisationen machen normale Lager. Auch zum Beispiel die katholische Jugend, die sind sehr unterschiedlich. Oft sind es reine Freizeitlager. Sicherlich auch das ist besser wie gar nichts für die Jugend. Aber in den religiösen Lagern, also gerade bei Charismatik habe ich es erlebt, mit welcher Begeisterung die Kinder mitmachen. Ja, und da fällt mir gerade ein, wie das erste Lager war, bin ich zu meinen Enkelkindern gegangen, habe gesagt, wollt ihr nicht hinfahren? Da gibt es jetzt ein Jugendlager. Ich zahl's euch, ich fahre auch selber hin. Ihr könnt mit mir mitfahren. Und da haben sie aber nicht gezogen. Opa, was machen die denn den ganzen Tag? Wir kennen doch da niemand, warum sollen wir denn da hin? Und so weiter. Ich habe sie nicht bewegen können. Aber es wurde ein Film gedreht über dieses Lager. Und am darauffolgenden Weihnachten habe ich ihnen den Film vorgezeigt. Das war so über Video konnten sie den sehen. Zum Beispiel sehen die da plötzlich, wie so eine große Schar Jugendlicher aus dem Zelt läuft. Ein paar hundert Jugendliche laufen da raus. Da sagt die eine Enkeltochter, was? So viele Kinder interessieren sich für Religion, das hätte ich doch nie geglaubt. Und sie hat immer gemeint, sie ist die Einzige in der Klasse, die ein bisschen sich für sowas interessiert. Und dann haben sie sich so begeistert. Da war eine junge Gruppe, die hat also wunderschön selber religiöse Songs gemacht und vorgeführt und so weiter. Und dann haben sie gesehen, wie die Jugendlichen da mitmachen und wie begeistert sie sind. Opa, wann ist das nächste Lager? Ja, sage ich, im Sommer. Was, so lange? Ist Ostern nichts? Nein, Ostern ist nichts. Und Pfingsten auch nicht? Nein, Pfingsten ist nicht. Ihr müsst warten. Ich habe es euch vorhin ja gesagt, habe euch eingeladen. Und wie gesagt, dann sind wirklich welche hingefahren. Und zwei von denen, die damals mit dort waren, sind inzwischen Vollblutchristen. Sie wollen ihr ganzes Leben nur noch dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben kommen, ihre Altersgenossen zum Glauben kommen. Die eine macht das vor allem, will Filme und Fernseharbeit machen, um junge Menschen zum Glauben zu führen. Und er, der Ältere, er will in Gemeinden arbeiten, um Jugendarbeit zu machen und Jugendliche zu Gott zu führen. Also es gibt die Möglichkeiten. Und wenn wir wirklich alles tun, dass unsere Kinder zu Gott finden. Und da möchte ich als allerletztes sagen, was sie unbedingt als Eltern und Großeltern und Verwandte tun sollten. Sie sollten Tag für Tag dafür beten und dem Herrn bitten, Herr, hilf, dass unsere Kinder und unsere Jugendlichen zum Glauben finden. Schick ihnen Leute. Ich habe sie auch erlebt. Mein Tun selber hat noch nicht ausgereicht, um die zwei zum Glauben zu führen. Aber im Ausland, Gott hat es so gefügt, dass sie zu Menschen finden, die sie zum Glauben geführt haben. Und ich sehe auch heute, dass es immer noch weitergeht und immer wieder der Herr eingreift. Nicht aufhören mit Beten. Und da ist mir vor allem, ja, der ist ja, glaube ich, hier bei euch im KDV auch schon gewesen, Alan Ames. Hatte eine Verbrecherlaufbahn, er war bei uns auch in München schon gewesen. Alan Ames hat sich bekehrt, weil seine Mutter 30 Jahre lang jeden Tag für ihn gebetet hat um die Bekehrung. Und er ist nicht durch Menschen bekehrt worden, sondern Gott hat selber eingegriffen, hat ihm einen Engel und später die heilige kleine Therese geschickt. Die Therese hat ihm gezeigt die Hölle und gesagt, schau, da kommst du hin, wenn du so weitermachst. Daraufhin hat er sich bekehrt. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt gleich 30 Jahre dauern. Aber wenn es sein muss, muss man durchhalten. Jeden Tag vor den Herrn hintreten, bitte Herr, hier sind meine Kinder, hier sind meine Enkelkinder, bitte komm in ihre Herzen und führ sie zu dir.